Heute der letzte Teil vom vierten Buch Mose, Numeri. Wir waren gestern stehen geblieben beim 20. Kapitel, wo es schon damit angefangen hat, dass sie jetzt in die Konflikte kommen mit diesen Völkern, die neben dem Land Israel wohnen, nämlich Edom. Sie machen den Umweg um Edom. Dann eben der nächste Konflikt, wo sie sich allerdings durchkämpfen. Und sie befinden sich jetzt auf der Ostseite des versprochenen Landes. Und zwar die Ostseite, das ist eben, der Jordan ist die Grenze, der Fluss, der von Norden nach Süden fließt, oben im Hermon entspringt, im Hermongebirge mit drei Quellen entspringt, dann See Genezareth fließt, von daraus fließt er weiter dann runter durch diese Jordan-Senke, die dieser Grabenbruch, den westafrikanischen Grabenbruch, dann einfach weiterführt, diese Senke, bis runter zum Toten Meer. Das Tote Meer heißt ja Totes Meer, weil kein Leben drin ist, weil es einfach versalzt ist. Das hat damit zu tun, dass rundherum sehr viel Salzvorkommen sind. Und warum die Salzvorkommen da sind, gibt es ein paar Spekulationen. Und eins ist zum Beispiel, weil es der tiefste Punkt ist und gar keinen Abfluss mehr hat. Das heißt, alles Wasser, was sich drin gesammelt hat, lässt die Ebene dann versalzen. Die Frage ist nach Sodom und Gomorra, die eben da auch in der Gegend waren, war es vorher schon so oder ist es schlagartig bei dieser Vernichtung von Sodom und Gomorra passiert, wo denn Lots Frau zur Salzsäule geworden ist, wie auch immer. Jedenfalls, das ist ein total versalztes Gebiet, das Wasser fließt nicht weiter, bleibt im Toten Meer stehen und dann geht es durch den Grabenbruch weiter runter bis zum Meer, zum heutigen Elat. Und das war so die Grenze. Im Westen bis zum Toten Meer sollte Israel sein, bis zur untersten Grenze. Und dann sind sie jetzt eben auf der Ostseite, im Ostjordanland sind sie gerade unterwegs. Beziehungsweise ziehen dorthin und kämpfen sich den Weg auf der Ostseite jetzt durch. Und da passiert es nach den ersten Siegen, die sie errungen haben. Kapitel 21, Vers 4. Da brachen sie auf vom Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege. Das ist also noch, bevor sie diesen Sieg gegen Sihon und Og haben. Und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum hast du uns in Ägypten geführt, aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier. Und es ekelt vor dieser mageren Speise. Und da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Sie bissen das Volk, das viel aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Und machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Luther sagt wertlose Speise und Schlachter hat jetzt elende Nahrung. Um was geht es denn da? Um das Manna. Hier geht es um das Manna. Das eigentliche Problem, was jetzt hier kommt, sie sind wieder angenervt, sie sind unterwegs und sie sind echt und wir sind noch nicht da und das gelobte Land und wir sind noch nicht da und warum aus Ägypten raus, warum müssen wir uns das antun? Jahrelang harzen wir hier durch die Gegend und jetzt sind wir langsam am Hatschen. Was soll das Ganze? Warum sind wir denn hier? Und dann nach langer Zeit, nach vielen Jahren dann auch, ach, dieses elende Brot, diese elende Speise, wow, uns ekelt jetzt langsam davor. Und eigentlich heißt es wertloses Brot. Dieses wertlose Brot. Aber was war das Manna denn? Was es auch immer war, manche sagen, es ist ein Korianderharz. Aber was war das Manna für sie? Das war das Überleben. Und was war es noch? Brot vom Himmel. Wenn es Brot vom Himmel ist, wo kommt es denn dann her? Von Gott. Und wenn Gott es schenkt, Dann? Dann ist es sicherlich nicht wertlos, dann ist es sicherlich gut. Nur was ist bei Ihnen jetzt los? Sie sind ihm überdrüssig. Warum? Sie sind ihm überdrüssig geworden, diesem Manna. Warum? Jeden Tag das Gleiche. Morgens Manna mit Milch, das Müsli. Mittags gerieben, ein bisschen Wasser drunter, ausgebacken als Fladenbrot. Abends in den Gulasch rein. Zwischendurch, Mama, Mama, ich möchte was haben als Jause. Komm, kriegst einen Löffel Manna. Zum Kaffee nachmittags eine Manna-Schnitte. Manna. Und wenn dieses Manna immer wieder kommt, dann kann es schon mal passieren, dass man sagt, du, dieser Geschmack, den bin ich so gewohnt, diesen Geschmack, der ist mir schon so vertraut. Und wenn ihr denkt, wir kommen hier langsam dahin, dass sie zum Land kommen, das heißt, wir haben schon einige Jahrzehnte hinter uns, dass die Kinder dann auch irgendwann mal sagen, gibt es eigentlich noch was anderes außer Manna-Schnitte? Schon, dass es uns so vertraut ist, dass es uns so vertraut ist, dass wir es für überflüssig erachten, dass wir dem überdrüssig werden, dass es uns woanders hinzieht. Manchmal vielleicht sogar zum Hals raushängt, aber die ganz große Gefahr ist, dass man es als wertlos und schlecht beurteilt. Das, was Gott gibt als Grundnahrungsmittel, als Grundversorgung, selbst in Wüstenzeiten ausreichend ist, in der Wüste zu überleben, für ein ganzes Volk, auf einmal als wertlos, schlecht und bäh bezeichnet wird, bewertet wird. Und als das passiert, was passiert dann da auf einmal? Auf einmal kommen die feurigen Schlangen. Die feurigen Schlangen, deren Bisse tödlich sind. Die ihre Fangzähne in deine Ferse hauen und dich mit ihrem Gift verseuchen, dass du stirbst. Wer soll drauftreten? Wo kommst du jetzt da drauf? Daraus, daher? In der Schöpfungsgeschichte ist es einem einzigen verheißen. Wir haben es später nochmal, dass dann auch gesagt wird, sie werden auch über Schlangen steigen und es wird ihnen nichts ausmachen. Aber das kommt später. Das kommt viel später. Viel, viel später. Hier, was ist hier los? Die beschweren sich über das Essen und auf einmal kommen die feurigen Schlangen, die einen umbringen. Was ist hier los? Wofür steht das Manna denn noch? Gottes Wort. In der Bibel finden wir, dass dieses Manna eben auch als Gottes Wort, weil es von Gott kommt und versorgt, wird es im Neuen Testament eben auch als Gottes Wort gesehen und nicht nur im Neuen. Und das heißt doch nichts anderes, als hier jetzt gesagt wird, die Geschenke Gottes, das, was Gott selbst aus dem Himmel gibt, das, was hier jetzt das Manna ist, aber auch übertragen, das, was von ihm kommt, sein Wort, das, was er uns zum Leben gibt, zum Überleben gibt, auch in diesen wüsteten Zeiten dieser Welt, für den Alltag, wenn wir das verachten, wenn wir das geringschätzen und sagen, dieses gegebene Wort ist Mist und Müll und wertlos, dann wird die Sünde sich an uns heranschleichen und wird uns mit ihrem Gift verseuchen, dass wir dran verrecken. Und wie ist die Antwort von Gott, als das Volk sagt, hey, wir haben ein riesengroßes Problem und wir wissen nicht, wie wir dem Herr werden sollen. Wir wissen nicht, wie wir darüber mit fertig werden sollen. Was machen wir denn jetzt? laufen zu Mose, der einzig richtige Weg. Da ist dieser eine Mittler. Und der eine Mittler schreit zu Gott und dann sagt Gott ihm etwas ganz, ganz Eigenartiges. Mach dir eine Bronzeschlange, eine Kupferschlange. Eine Kupferschlange. Das Wort, was da steht, Nechushet, heißt Kupfer. Mach dir eine Kupferschlange und häng die Kupferschlange an einen Stab und stell den Stab auf. Und dann können die, die gebissen worden sind, im Vertrauen, freie Entscheidung, freiwillig, kannst du wählen, auf die Schlange schauen und das Gift wird ihnen nichts anhaben. Sie sind gebissen, das Gift ist in ihnen, aber das Gift wird nicht ihren Todeszeitpunkt bestimmen. Das Gift wird keine Auswirkung mehr auf sie haben, wird sie nicht mehr bestimmen in ihrem Leben. Die das nicht wollen, die sterben. Mose macht das und siehe da, die im Vertrauen auf die Schlange schauen, überleben. Was ist das denn jetzt? Es ist interessant, dass nachher im 2. König 18,4, im 2. König 18,4 und der Hiskia, diese Schlange, die so lange aufgehoben worden ist am Stock, vernichtet, kaputt gemacht wird, weil sie angebetet wurde. Aber Gott hatte nie etwas von Anbeten gesagt, sondern hat nur gesagt, schau hin. Im Neuen Testament kommt es uns nochmal unter. Was? Jesus. Rainer sagt einfach Jesus. Genau, Johannes 3, Vers 14. Da steht das drin. Sagt Jesus selbst. Ja, wie was der Menschensohn muss erhöht werden, wie die Schlange. Schlange, das Symbol für Teufel, für Sünde, für Antigott, das ist ja irgendwo klar. Und warum wird jetzt der Menschen so mit der Schlange verglichen? Warum vergleicht sich Jesus selbst mit dieser Schlange? Warum nimmt ihr das her? Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht. Jesus war in dem Moment, an dem er dieses Urteil am Kreuz getragen hat, gottesfern. Stand unter Gottes Zorn, weil er all unsere Sünde getragen hat, zur Sünde gemacht worden ist, die dort jetzt am Kreuz hängt und da wird jetzt drüber gerichtet, damit Gottes Zorn ein Ende findet. Deswegen vergleicht sich Jesus mit dieser Schlange. Und es ist nicht, weil Jesus dort am Kreuz hängt, sondern weil die Sünde der Welt dort hängt. Jesus gleich Schlange zu setzen, nein. Jesus wird zur Sünde gemacht? Ja. Und diese Sünde hängt dort. Ich habe schon Leute gehört, die sagen, Jesus hängt dort. Nein, Schlange hängt dort. Schlange gleich Sünde, genau. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen in der Terminologie. Ja, Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht und die Sünde ist ans Kreuz gerichtet worden. Jesus hat sie dort hingetragen, ist dort gestorben. Weil er dort gerade gottesfern war und dort alle Sünde getragen hat. Und das ist das Bild. Und die Schlange wird dort aufgerichtet, weil Gott dieses Prinzip hier schon klar macht. Wenn die Schlange nicht gerichtet wird am Holz, am Fluchholz, wenn die Schlange nicht am Fluchholz gerichtet wird, die Sünde nicht am Fluchholz gerichtet wird, dann wird das Gift der Sünde dich weiterhin vergiften. Und mit dem Blick nach oben schaust du auf die Zukunft der Sünde oder auf das, was jetzt die Wirklichkeit, bei uns ist es die Wirklichkeit, da war es noch Zukunft, hier ist es bei uns Wirklichkeit, dass die Sünde gerichtet ist und keine Macht mehr über dich hat. Dieses Wort Nechushet, was eben auch dieses Nechushet, was eben Bronze heißt, kommt später nochmal im Hesekiel vor, 1636. Und da steht es für Abgötterei, für Götzendienst, für Ehebruch. Götzendienst als Ehebruch. Diese gegen Gott wenden, gegen Gott rebellieren, aus dem Bund mit ihm ausbrechen. Das, was Sünde ja in uns bewirkt und schaffen will. Und er steht jetzt hier, der gebissen worden ist und schaut dahin, was mit Sünde passiert, dass Sünde gerichtet ist. Und in diesem, dass Sünde gerichtet ist, er anerkennt, dass Gottes Zorn gerecht ist und dass die Sünde das Urteil empfangen hat und deswegen auch über mich die Macht verloren hat. Damit verliert es dann die Macht über uns. Denn eigentlich, wenn du von dieser Schlange der Sünde gebissen bist, wenn das Gift in dir ist, hast du keine Chance mehr, du müsstest sterben. Und das ist eine aussichtslose Situation und du brauchst jetzt eine Rettung. Und die Rettung besteht darin, dass du anerkennst, was passiert ist mit der Sünde, anerkennst, dass sie gerichtet worden ist und dass sie die Macht über dich verloren hat durch das, was Christus getan hat. Und damit bestimmt Sünde dein Leben nicht mehr, auch wenn sie immer wieder mal vorkommt in deinem Leben. Und damit wird sie dich auch nicht weiter verbrennen, weiter dein Leben bestimmen und dein Leben ruinieren. Und das ist die Sache mit der ehernen Schlange in der Wüste. Als sie das Wort verachtet haben, hat die Sünde mit ihrem Gift Einzug gehalten. Und da brauchten sie dieses Erlösungsmoment der aufgerichteten Schlange, damit sie überleben. Wenn wir Gottes Wort verachten, wird die Sünde uns vergiften. Und das Einzige, was hilft, ist wieder aufzuschauen auf den Gekreuzigten, den Moment der Erlösung, den Moment des Gerichtes und die Perspektive wieder dahin auszurichten, was Gott bewirkt hat, was Gott wirken will in unserem Leben und was die Zukunft der Sünde ist und die Zukunft von uns ist. Kapitel 26. Da gibt es eine Zählung des Stammes, der Stämme des Volkes. Warum wird hier schon wieder gezählt? Es sind einige umgekommen. Und das andere ist, sie sind jetzt tatsächlich gegenüber von Jericho, sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo jetzt kurz bevorsteht, dass sie in das Land hineingehen. Das Ende ihrer Reise ist gekommen. Und der nächste Schritt wird sein, dass sie ins Land einziehen. Das passiert jetzt, nachdem hier eine Vorkehrung getroffen wird für den Einzug in das Land. Und ab diesem Moment mit dieser Zählung, wer hat es denn bis hierher geschafft und wer wird dann mit in das Land hineingehen, sehen wir, hier beginnen die Vorkehrungen für den Einzug. Hier ist der Punkt, wo langsam die Reise abgeschlossen wird. Und das ist auch wieder ein Prozess. Als erstes wird gezählt, wer hat die Wanderung bis hierher geschafft. Wer ist nicht vom Weg abgekommen? Wer ist nicht unter die Plagen gekommen, die da waren? Und wer ist jetzt aus dieser neuen Generation bereitet von Gott, von der Reise ins gelobte Land einzuziehen, in das versprochene Land einzuziehen? Denn die erste Generation ist jetzt gestorben in der Wüste. Ihr müsst euch vorstellen, dieser Zug, diese 40 Jahre, 600.000 Leute sind am Anfang gezählt worden. 40 Jahre Wüste, 600.000 Leute beerdigen. Plus Anhang. Das war ein riesiges Bestattungsunternehmen, oder? Ab 20 wurde gezählt und die ab 20 sind gestorben. Von 20 aufwärts, die am Anfang gezählt worden sind, das war ja die erste Generation. Die unter 20-Jährigen sind da rausgenommen gewesen. Die waren bei der ersten Zählung nicht gezählt und die sind dann nachher auch nicht unter dieses Wort Gottes gekommen, ihr werdet in der Wüste umkommen. Ja? Jetzt wird wieder gezählt nach diesen nahezu 40 Jahren. Es dauert noch ein bisschen, bis sie einziehen. Und das ist natürlich die erste Generation ausgestorben. Dann sind die auch mit unter diesen Plagen gekommen sind, weil sie eben auch vom Weg abgekommen sind, vom Vertrauen abgefallen sind, eben auch gemurrt haben, sich erhoben haben, wo dann überall diese Strafen Gottes kamen, das Gericht kam. Und jetzt wird gezählt, weil das jetzt die Mannschaft ist, die einziehen wird. Und so wie man am Anfang gezählt hat, vom Berg wegziehen, zählt man jetzt wieder, wer ist denn jetzt eigentlich da? Vom Berg Sinai wegziehen, also vom Bund weg, durch die Wüste bis dorthin. Es wird gezählt. Damit man wieder weiß, wer ist da. Damit wieder keiner übersehen wird. Und damit man, wo wir, da kommen wir nachher drauf, bei der Landverteilung eben auch weiß, welcher Stamm braucht ein größeres Gebiet, weil sie mehr sind, und welcher Stamm braucht ein nicht ganz so großes Gebiet, weil sie eben nicht so viele sind. Das hat nachher auch was mit der Landverteilung zu tun, mit der Auftrag von Gott, gibt denen, die viel sind, mehr, weil sie mehr brauchen, und gibt denen, die weniger haben, weniger sind, weniger, weil sie nicht so viel brauchen. Gerechtigkeit ist nicht, dass alle gleich viel bekommen, sondern so viel, wie sie brauchen und so viel sie überhaupt verwalten können. Denn wenn das Land zu groß ist und du kannst es nicht verwalten, dann verwildert es. Und das war Gott nie Gottes Absicht, dass sein Land verwildert. Die Geschlechter der Leviten werden wieder extra gezählt. Und dann haben wir im Kapitel 27, Abschluss von der 65. Vers von 26, denn der Herr hatte ihnen gesagt, sie sollten des Todes sterben in der Wüste, diese Generation, und so blieb keiner von ihnen übrig als Kaleb, der Sohn Jephunnes, und Josua, der Sohn Nuns. Die beiden Kundschafter, die sich zum Herrn gehalten haben, wir sehen hier, dass ihre Treue belohnt wird, auch wenn sie 40 Jahre lang warten mussten, 38 Jahre länger als geplant. Sie hatten drunter zu leiden und trotzdem hat die indem auch, dass sie mit leiden mussten, mit rumziehen mussten, nicht sofort ins Land, Gott macht das Versprechen wahr und sie sind die einzigen beiden dieser Generation, die mit hineinziehen werden. Mose bekommt noch gesagt, du sollst jetzt noch ein paar Sachen regeln, dann sind seine großen Ansprachen im 5. Buch Mose. Und dann stirbt er. Und dann Josua, das Land wird eingenommen. Ja? In diesem Zeitabschnitt befinden wir uns jetzt. Und dann passiert etwas, auch schon in Vorbereitung darauf hin, nach der Zählung eben auch, dass dann ein paar Töchter aufstehen, die Töchter Zelophats, die sagen, und das sind die Töchter Machla, Noah, Hogla, Milka und Tirzah. Ja? Die sagen, Moment mal, Mose, wir haben ein Problem. Wir sind nur Töchter. Unser Vater hat kein Erbe, keinen männlichen Erbe. Und bei der Landzuteilung, beziehungsweise überhaupt, wie soll das mit uns weitergehen? Wo bleibt das Erbe unseres Vaters? Wo bleibt der Name unseres Vaters? Wo bleibt das, was unserem Vater zusteht? Und damit gehen sie dann zu Gott und Gott sagt, Recht haben sie. Die Damen, die diese Frage gestellt haben, haben Recht. Nur weil jetzt in dieser Generation Frauen geschenkt worden sind, von mir heißt das nicht, dass sie kein Erbe haben. Und diese Töchter werden jetzt gleichgestellt mit all den anderen, dass sie erben dürfen, nach diesem Erbrecht. Das Erbrecht in Israel war, der Erstgeborene bekommt das Doppelte, die beiden und die Nachfolgende bekommen dann einen Teil. Eigentlich nur die Männer, weil sie müssen die Familie ernähren und weiterführen, als Familienoberhäupter, und die Frauen heiraten in eine andere Familie hinein und kommen damit zu der anderen Familie. Aber was macht man mit einer Familie, die nur Töchter hat? Da kann dieses Erbrecht nicht angewendet werden. Und da wird gesagt, wenn kein männlicher Erbe da ist, dann soll nach demselben Erbrecht es auf die Töchter übergehen, damit das Erbe dieser Familie erhalten bleibt, auch wenn eine andere Familie dieses Erbe dann trägt. Aber es soll erhalten bleiben. In diesen Vorbereitungen kommen wir dann eben im zweiten Teil vom Kapitel 27 dahin, dass gesagt wird, Josua wird Nachfolger von Mose. Josua wird Nachfolger von Mose. Und mir gefällt es, weil es nicht schlecht war. Es war ja gut, Gott hat ja recht. Es ist nicht selbstverständlich, dass Josua Nachfolger von Mose wird. Warum vererbt Mose es nicht an seinen Erstgeborenen? Denn schließlich ist der Aaron der Hohepriester, der vererbt sein Amt an seine Söhne. Warum vererbt Moses nicht an seinen Erstgeborenen? Später, als es Könige gibt, hören wir dann, dass es von David immer auf den Erstgeborenen weitergeht. Das Königsamt, aber warum bei Mose nicht? Josua ist einer der beiden, die die ganze Geschichte von Anfang bis zum Ende kennt. Ist ein guter Grund. Weil es keine gute Idee ist, dass das Amt der Leitung ein Erbamt wird. Und damit das nicht passiert, bestimmt Gott Josua als Nachfolger. Dass Josua dann gewisse Qualitäten aufzeigt, die natürlich dann hilfreich dabei sind. Zum Beispiel hat er die Lebenserfahrung, hat auch die Heilserfahrung. Dann hören wir davon, dass er dem Mose nicht von der Seite gewichen ist, auch dann nachher sogar, dass er dem in der Stiftshütte geblieben ist, als Mose gegangen ist, auch selbst eine Beziehung zu Gott entwickelt hat mit einer innigen Intensität. Er war kampferprobt, er hat die Amalekiter verhauen, als Mose auf dem Berg gebetet hat. Er kannte diese geistlichen Prinzipien, dass es geistliches Bewegung braucht und gleichzeitig aber auch tatsächlich Führungsbewegung braucht. Er war der qualifizierte Mann. Von seinem Know-how her, von seiner geistlichen Einstellung her, von seiner geistlichen Beziehung her. Deswegen ist er ernannt worden. Und wo Gott sagt, mir ist es wesentlich wichtiger, dass die Menschen, die meinem Volk führen, die richtige Herzenshaltung haben und begabt sind, als dass wir jetzt hier einen Familienclan gründen. Und das ist ein gutes Prinzip in geistlichen Angelegenheiten, in geistlichen Gemeinschaften und geistlichen Werken, dass man nach dem schaut, der von Gott dafür vorbereitet wird und nicht, wer hat den besten Master, wer kommt aus der Familie, wer hat die Geburtsqualifikation? Sie? Ein Prinzip, was hier uns vermittelt wird, drauf schauen, wen hat Gott vorbereitet und nicht drauf schauen, wer kommt aus der richtigen Familie, wer hat die nötige universitäre Ausbildung.